Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung am Vorabend einer Wahl, über die dieser Mann sagt, der 1. September ist in seiner Bedeutung gar nicht zu ermessen. Dazu muss man wissen, er hat einen Bestseller geschrieben über den Osten, eines der spannendsten, weil provokantesten Bücher der letzten Jahre. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Wir haben hier schon mal drüber gesprochen und auch gestritten. Und man hat das Gefühl, dass es auch an diesem Buch liegen könnte, dass die Berichterstattung über den Osten seitdem irgendwie ein bisschen differenzierter geworden ist. Wir werden gleich darüber sprechen. Vor allem aber freue ich mich, dass es ihm wieder gut geht. Erster öffentlicher Auftritt, glaube ich, nach einem bösen Sturz am Rande einer Lesung in Thüringen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Unter anderem an der Lunge verletzt. Herzlich willkommen, Dirk Oschmann. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Ja, was ist das für eine Situation, vor der wir da möglicherweise am Sonntagabend stehen könnten, wollen wir diese Frau fragen. Leiterin des Parlamentsbüros bei den Kollegen der TAZ, insbesondere in Thüringen, wo es passieren kann, dass eine Partei die Wahl gewinnt, die Mehrheit holt, die hinterher aber nicht an der Regierung beteiligt sein wird, nämlich die AfD. Was bedeutet das? Wie geht man damit um? Herzlich willkommen, Anna Lehmann. Freue mich sehr. Und exakt die gleiche Frage auch an diesen Mann, der zum ersten Mal, glaube ich, unser Gast ist, Chefredakteur der NZZ, der mit Blick auf die AfD schon vor einiger Zeit eine These in den Raum gestellt hat, die vermutlich das ganze Spektrum menschlicher Reaktionen ausgelöst hat, von Verwunderung über Schnappatmung bis hin zu Zustimmung. In einem sehr viel beachteten Kommentar schrieb er damals, es war die Ausgrenzung, die die AfD groß gemacht hat. Und wer sie wieder klein kriegen will, der muss sie mitregieren lassen. Und zwar je früher, desto besser, nämlich bevor diese Partei noch mehr Zuspruch bekommt. Wie er das begründet, ist spannend zu hören. Herzlich willkommen, Marc-Felix Serrao. Freue mich sehr.
Hallo.
Ja, und ich bin sehr neugierig zu hören, wie er auf dieses Argument von Herrn Serrao schaut. Bestsellerautor und Radfahrer. Und manchmal gelingt ihm der Bestseller sogar während der Radfahrt, Deutschlandtour. So nennt er das Buch über eine sehr schöne, sehr lange Radtour, insbesondere durch den Osten des Landes. Und es ist interessant zu lesen, wie anders offenbar die Atmosphäre heute gegenüber jener aus den 90er Jahren ist, wo er auch schon als Reporter sehr viel unterwegs war in Ostdeutschland. Und aus unserer Sicht besonders interessant die Begegnung mit einer Frau, die erst SPD, dann Grün und jetzt AfD wählt und die ihn mit den Worten begrüßt, Sie kenne ich doch von Lanz, wir müssen reden. Herzlich willkommen, Hasan Kasim, freue mich sehr.
Vielen Dank.
Schönen guten Abend in die Runde, auf die mich sehr freue. Herr Kasim, vielleicht die erste Frage an Sie. 3000 Kilometer, ja, mit dem Fahrrad?
Genau. Ich bin 3000 Kilometer
entlang
gefahren.
Entlang der großen Flüsse.
Entlang der großen Flüsse, weil es entlang der Flüsse die besten, das ist ein sehr deutsches Wort, Radfernwege gibt.
Ja, habe ich auch.
Und diese Radfernwege sind entlang der Flüsse besonders angenehm zu fahren. Da ist die Infrastruktur gut. Und da habe ich mir überlegt, ich fahre die Flüsse entlang. Elbe, Ruhr, Rhein, Neckar, Donau und Oder-Neiße. Und ja, der Vorteil ist auch, man kommt, wenn man all diese Flüsse abdeckt, überall in Deutschland, Norden, Süden, Osten, Westen und lernt wirklich das ganze Land kennen. Und ich bin ja Auslandskorrespondent von Beruf her oder war es viele Jahre lang, habe viele fremde Länder kennengelernt. Ich wollte mir eigentlich mein eigenes Land, zu dem ich ein enges Verhältnis habe. Ich bin in Deutschland geboren und groß geworden, aber es gibt ja Leute, die halten Menschen wie mir vor, ich gehöre nicht hierher, ich wäre kein richtiger Deutscher und so weiter. Und halte dich mal an die deutsche Leitkultur. Ich wollte das alles mal kennenlernen. Und
weil? Dachte, einfach wegen ihrer Hautfarbe? Ich meine, ihre Biografie ist so deutsch, wie sie in Deutschland nicht sein könnte. In Oldenburg geboren?
Genau.
Auf der Gorch Fock unterwegs gewesen und so weiter, bei der Marine gewesen.
Ja,
und,
ja, aber all diese Dinge. Das hat damit zu tun, natürlich wegen des Äußeren, aber auch, ich bin halt jemand, wer mich kennt und meine Texte liest, weiß, ich provoziere ganz gern. Und das führt dann dazu, dass man im Streit gleich sagt, du gehörst ja nicht so richtig dazu. Ich nehme das nicht mit Humor, es ist schon manchmal auch verletzend, wenn es sehr aggressiv ist, aber grundsätzlich glaube ich, dass man mit den Menschen reden kann. Und ich wollte einfach dieses Land kennenlernen. Und das war eine gute Möglichkeit, Fahrrad zu fahren und Deutschland kennenzulernen.
Ja, es gibt einen Satz von Ihnen, Sie sagen, ich habe gelernt, es gibt nicht den Osten, es gibt auch nicht die Ossis. Das ist eigentlich im Grunde eine Binse, so wie es ja auch nicht den Westen gibt. Aber Sie insbesondere, was haben Sie gelernt?
Nee, also was ich schon gelernt habe, ist, dass auch im Jahr 33 nach der Wiedervereinigung der Osten anders ist als der Westen. Die Menschen ticken schon insgesamt allgemein gesprochen anders.
Aber was heißt das?
Es gibt zum Beispiel, also wie reagieren Leute darauf, dass bestimmte Dinge sie nerven? Und das sieht man ja, wird man vermutlich jetzt auch am 1. September sehen. Das Wahlergebnis wird eins sein, das im Westen so nicht, glaube ich, wäre. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es die AfD gibt es auch im Westen, ja, aber das und teilweise auch zweitstärkste Kraft. Aber dass sie jetzt so eindeutig stärkste Kraft wird, das ist ein Ostphänomen. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie wir Nationalsozialismus aufgearbeitet haben im Westen, anders als im Osten. Der Westen war der sozusagen der kapitalistische Faschismus war da. Das ist halt anders. Und dann gibt's natürlich in der ganzen kulturellen und in der Geschichte der Menschen, die kennen andere Kinderbücher, die kennen andere Filme, andere Stars. Das sind also Leute, die ich gar nicht kenne. Das war aber interessant im Gespräch, das herauszufinden. Mhm. Und umgekehrt gibt's eben Sachen, die nicht kennen, die wir kennen. Das ist schon mal sehr anders. Was mich aber fasziniert hat, und weil Sie ja fragen, was ich gelernt habe, was ich schon gelernt habe, ist, dass man nahezu mit allen Menschen dort gut reden kann und dass ich auch glaube, dass man sehr viele Menschen, ja, dass man sehr viele Menschen zurückholen kann, weg vom Extremistischen. Das glaube ich schon. Das habe ich vor allen Jahren. Das hat mich überrascht, weil Sie lachen, glaube ich, aber weil es für Sie wahrscheinlich normal ist, aber für mich war es so. Man hört halt immer, der Osten ist so und der Osten ist so und die wählen halt extremistisch. Ja, das ist auch so und ich bin auch nicht naiv. Also ich glaube, es gibt da schon auch schlimmen Extremismus, ja, und auch Leute, Neonazis und so weiter, diese ganzen Strukturen, Netzwerke. Aber was ich gelernt habe und wo ich auch mich korrigiert habe nach dieser Reise, ich habe vor vielen Jahren noch gesagt, ich würde auch schon Wählerinnen und Wähler der AfD ächten und ausgrenzen, weil sie Neonazis den Weg an die Macht ebnen. Ich würde immer noch sagen, ja, wer AfD wählt, ebnet Neonazis und Rechtsextremisten den Weg an die Macht. Aber das sind definitiv nicht alles Neonazis und alles Rechtsextremisten, sondern ich glaube, das sind viele Leute, da habe ich jetzt gelernt, lernen müssen, was die Sorgen und Nöte sind, über die ich auch immer gelächelt habe. Und mittlerweile verstehe ich die Leute aber besser.
Okay, interessant. Frau Lehmann hat schon zweimal deutlich reagiert. Warum, Frau Lehmann? Einmal zum einen an der Stelle, als er sagte, ich war überrascht, man kann mit denen ja ganz normal reden.
Man kann mit denen reden, genau.
Klang wie Schilderung eines Zoobesuchs, so ein bisschen.
Es hat so was Exotisierendes. Man kommt in den Osten und stellt fest, huch, das sind ja Menschen. Und man kann mit denen reden und die ticken auch ähnlich. Sind auch nicht alle Nazis. Natürlich ist das so und je nachdem, also wir hatten ja auch 16 Jahre lang eine Kanzlerin, die aus dem Osten kam und sie wurde bloß nicht als Ostdeutsche wahrgenommen, weil sie eben im Kanzleramt saß und so werden Ostdeutsche, die irgendwo in westdeutschen Redaktionsstuben sitzen oder die in Universitäten sitzen, ja auch nicht per se als Ostdeutsche wahrgenommen, sondern Ostdeutsche werden als Ostdeutsche wahrgenommen, wenn sie im Osten sind. Ja. Also man trifft dann sozusagen auf die Spezies Ostdeutscher.
Sie sind ja auch Ostdeutsche, ne?
Ich bin auch. Also das ist eine interessante Frage. Wenn ich in Amerika bin, dann würde ich immer sagen, ich komme aus Europa. Mhm. Hier in Hamburg, in dieser Runde, würde ich sagen, ich bin Ostdeutsche. In Berlin bin ich ja vor allen Dingen Berlinerin. Und das ist Identität ist eben auch nicht so was eindeutig Festgelegtes, sondern man ist sozusagen, ist eben auch was Facettenreiches. So wie Sie ja auch sagen, wahrscheinlich je nachdem, in welchem Kontext Sie sich bewegen, ich habe einen Einwanderungshintergrund oder ich bin Oldenburger, weil ich in Oldenburg geboren bin oder ich bin Wessi oder je nachdem. Ja, ja. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass es gibt sehr viele Bücher und Zuschreibungen über den Osten. So sind die Ossis. Es gab ja auch mal einen Spiegeltitel, so ist er der Ossi. Und was mir immer fehlt, ist sozusagen die ostdeutsche Perspektive, dass die Leute selbst zu Wort kommen. Und ich bin deshalb sehr dankbar über Bücher gewesen wie Ihre, Herr Oschmann, weil was lange Zeit gefehlt hat und was es, glaube ich, auch mehr braucht im Umgang mit dem Osten, ist Respekt und Interesse. Mhm. Also ich glaube, das ist nach der Wende einfach zu kurz gekommen. Und deshalb will ich überhaupt nicht abfällig darüber reden, wenn Sie sagen, Sie fahren mal sozusagen, Sie fahren in den Osten, schauen Sie sich an. Denn genau das ist es, was eigentlich nach der Wende nicht da war. Man hat gesagt, okay, die sind jetzt bei uns, jetzt werdet mal so wie wir. Und dieses die Aufarbeitung beziehungsweise wie ist es euch denn da wirklich ergangen beziehungsweise was bringt ihr mit, das ist viel zu kurz gekommen. Und ich würde Ihnen recht geben, vieles, also der Osten ist in vielem unterschiedlich. Das hängt auch mit ökonomischen Faktoren zusammen, das hängt auch mit demografischen Faktoren zusammen und so weiter. Aber er ist nicht so unterschiedlich, dass man sagen muss, das ist jetzt eine andere Spezies. Und noch ein Satz zu den Wahlergebnissen, die wir voraussichtlich zu erwarten haben. Wenn man sich anguckt, wie Kreise wählen, in denen ähnliche ökonomische, soziale Bedingungen herrschen, zum Beispiel Pforzheim, da ist die AfD zum Beispiel auch stärkste Kraft im Kreistag, dann nivellieren sich Ost und West doch sehr, sehr stark. Ja.
Ich muss nur eine Sache sagen, weil also es geht mir tatsächlich nicht um, ich habe nicht gesagt, dass es eine andere Spezies ist, aber man hat natürlich als jemand, der westdeutsch sozialisiert ist, ein bestimmtes Bild und gerade zum Beispiel Städte, also das sind die Städte, an die ich mich wirklich verliebt habe bei dieser Reise durch ganz Deutschland, waren Görlitz, Zittau und Bautzen. Mhm. Diese Städte finde ich faszinierend. Die haben ja alle drei einen Ruf wegen Rechtsextremismus, den es dort gibt. Und die haben den Ruf sich auch selbst erarbeitet. Aber wenn man dort hinfährt, und das ist eben das, was ich meine, wenn man hinfährt, dann ist man erstaunt, es gibt halt wahnsinnig viele Leute, die sich einsetzen für Demokratie, für Offenheit, die dagegen ankämpfen.
Aber wieso ist das erstaunlich? Das ist doch normal.
Nein, es ist nicht normal, weil wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut und auch wenn man sich die Bilder anschaut, wie viele Flüchtlingsheime brennen, wie viel man auch fürchten muss um sein Leben, wenn man in irgendeiner Form fremd wahrgenommen wird, ist das nicht normal. Und ich fand es erstaunlich, aber im positiven Sinne erstaunlich, wenn ich sehe diese ganzen Demos, die es gegen Rechtsextremismus gab in den vergangenen Monaten, da hat mich beeindruckt, natürlich Köln, Hamburg, Stuttgart, München, aber irre fand ich in Chemnitz, Pirna, Gera, dass da so viele tausende Leute auf die Straße gehen, das mögen Sie für normal halten,
ich halte
weil Sie
das
die
für
alle
normal,
kennen.
Weil ich nicht diese Brille habe, das sind ja alles Nazis.
Für mich war das etwas, wo ich dachte, die waren alle viel zu leise bisher. Ich habe das nicht wahrgenommen.
Vielleicht
und jetzt
auch fand
ich, und jetzt finde ich das erstaunlich und erkenne das ja auch an, finde das toll.
Herr Oschmann, ich schaue gerade die ganze Zeit zu Herrn Oschmann. Sind wir da jetzt schon wieder mittendrin, genau in der Klischeemaschine Ost-West?
Teils, teils. Also was Sie beschreiben, hängt natürlich auch mit der medialen Repräsentanz zusammen, dass nämlich diese demokratischen Formen der Selbstermächtigung und des Protestierens in der Regel in der Presse nicht vorkommen oder in den Medien. Ja, das ist ja Teil der gesamtdeutschen Fehlwahrnehmung. Und natürlich kann ich vielem zustimmen, was Sie jetzt auch erwidert haben. Ja, das würde ich ganz genauso sehen. Und man könnte da sicher noch mehrere Sachen im Einzelnen sagen, aber das will ich erstmal nicht tun.
Doch, machen Sie es mal.
Na, die Frage ist, wo man dann ansetzt, an welchem Punkt. Ja, also man könnte zum Beispiel darauf hinweisen, dass wir ja insgesamt noch in der Gesamtlage sind, die 1933 angefangen hat und nicht erst 1989. Und der Osten hat ganz anders für die Verbrechen des Dritten Reiches bezahlt, historisch gesehen, als der Westen. Der Westen ist sozusagen eigentlich erst 1990 dazugekommen, wenn man dann auch liest und hört, wie undankbar der Osten ist. Ich würde sagen, der Westen ist erst 1990 so nach und nach angemessen beteiligt worden, auch für die Verbrechen des Dritten Reichs mit gerade zu stehen. Und dazu gehören eben auch die Gelder, die in den Osten geflossen sind. Ganz abgesehen davon, dass viele der Gelder, die in den Osten geflossen sind, ja Leuten aus dem Westen zugute gekommen sind. Ja, man braucht sich nur anzusehen, wie die Eigentumsverhältnisse im Osten sind, wie die Firmen aufgestellt sind im Osten.
Und wie sind die Eigentumsverhältnisse?
Ich kann das am Beispiel Leipzigs machen, wo ich lebe. 90% des Wohneigentums in Leipzig gehören Westdeutschen. In Halle sind es
90.
In Halle sind es 80%, in Potsdam sind es vielleicht 100%. Ja, müsste man sich mal ansehen. Aber das ist natürlich etwas, was auch die Gesellschaft insgesamt wahrnimmt und was die Gesellschaft auch verändert, wenn man auf Grund und Boden lebt, der einem nicht gehört. Und das ist ja ein wirkliches Problem. Dann gibt es zum Beispiel einen viel größeren Stadt-Land-Unterschied im Osten als im Westen. Und der Stadt-Land-Unterschied ist ja etwas, was allen westlichen Demokratien seit Jahren zu schaffen macht.
Genau.
Ja, das
Stichwort
betrifft
Demografie.
Frankreich genauso, das betrifft England, das betrifft die USA mit den Küsten, die demokratisch wählen in der Regel, und dem Flyover-Country, das eben eher auf die republikanische Seite schielt oder sogar Trump wählt. Das sind Dinge, die man ja in Rechnung stellen muss. Und dann würde ich auch sagen, die Prognosen, die es für die Landtagswahlen jetzt im Osten gibt, entsprechen ja ungefähr dem, was man auch in Italien, in Frankreich, in England und USA beobachten konnte. Und die AfD ist die deutsche Populismusvariante. Ja. Das ist sozusagen der Punkt. Insofern verhält sich der Osten, wenn man das jetzt im internationalen Vergleich sieht, nicht besonders auffällig. Es wird ja über Jahre hinweg so getan, als sei der Osten ein singulärer Sonderfall, wo ganz besonders merkwürdige Leute leben. Vielleicht auch eine eigene Spezies.
Mhm. Ja, und Sie sagen, der Sonderfall ist dann demzufolge der Westen.
So ist es ja im Spiegel auch schon mal dargestellt worden von Sabine Rennefanz. Ja, dass der Westen, weil er natürlich auch ökonomisch stark ist, das darf man nicht vergessen, der Osten hat ein 6-mal höheres Armutsrisiko. Der reagiert also viel schneller und viel empfindlicher auf Konflikte und Krisen, weil er sie ganz anders auszubaden hat. Ja, wenn plötzlich das Benzin teurer wird, wenn plötzlich die Heizungskosten steigen, wenn die Inflation wächst, dann hat der Osten das sehr viel schneller im Blick, weil er es einfach sehr viel schneller spürt als der Westen, der das sozusagen auch abfedern kann, weil er höhere Gehälter hat. Er verdient im Schnitt immer noch 20% mehr. Er hat viel höhere Erbschaften. Er hat ein viel höheres Vermögen.
Erbschaftssteuer, ne, ist auch so ein ganz interessanter Indikator, ne?
Natürlich, ja, natürlich.
Für die Frage, wie ist Vermögen eigentlich verteilt?
Natürlich.
Wie hoch ist der Anteil Ostdeutschlands an der Erbschaftssteuer in Deutschland? Haben Sie das im Kopf?
Also wenn ich es richtig gelesen habe, letzte Woche waren es 2%.
So, das ist die Zahl, die ich auch im Kopf habe? Ja. Okay, dann deckt sich das. Ich weiß nicht, ob jemand mehr zu bieten hat, aber...
Also Sie haben ja schon auch die ökonomischen Zusammenhänge angesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, ja, dass bestimmte Reizreaktionsmuster schneller greifen, weil man eben ökonomisch sehr viel schlechter gestellt ist und auf Dauer schlechter gestellt sein wird. Und Sie haben ja mit Recht auch auf Pforzheim hingewiesen. Man kann das auch mit Gebieten in Mittelengland vergleichen, Birmingham und so weiter. Man kann das mit Frankreich vergleichen. Die ländlichen Gebiete sind die Gebiete, wo eher dann auch die Populisten erfolgreich sind. Und jemand wie Didier Eribon, der französische Soziologe, hat es ja beschrieben, wie seine Eltern lange Jahre die Kommunisten gewählt haben und dann angefangen haben, sich für Le Pen zu entscheiden. Und das sind ja Prozesse, die man in Deutschland auch sehen kann, dass Leute, die früher vielleicht links gewählt haben, jetzt eher auf die Seite der Konservativen geschwenkt sind, auf Seite der AfD oder des BSW. Das heißt, wenn man das im internationalen Vergleich sieht, ist der Osten eben weniger singulär, als er immer gemacht wird.
Also
ich will es gar nicht rechtfertigen. Ich will
nur sagen, nein. Sie erklären etwas. Ja, gibt noch so einen Indikator, der auch sehr interessant ist. Wie viele sozusagen der Ostdeutschen mussten in der Nachwendezeit sich ein komplett neues Berufsleben, eine neue Berufsbiografie aufbauen? Wie viele?
Da gibt es zwei Zahlen dazu. Also zwischen 1990 und 1994 mussten 75% der berufstätigen Ostdeutschen den Beruf wechseln.
75%
und 80% haben die Institutionen gewechselt. Und in der Regel sind es schlechter gestellte Berufe gewesen. Das heißt, es hat eine gesamtgesellschaftliche Depotenzierung stattgefunden, die bis heute natürlich auch nachwirkt und die nicht vergessen ist. Ja, und deshalb ist das Gefühl, das sich Anfang der 90er für viele eingestellt hat, nämlich dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen werden kann, komplett, von jetzt auf gleich. Ja, es hat auch im Westen über längere Zeiträume großen Strukturwandel gegeben. Man braucht sich nur das Ruhrgebiet anzusehen. Aber da ist viel stärker das sozial abgefedert worden und es hat sich über einen längeren Zeitraum hingezogen. Im Osten ging das innerhalb kürzester Zeit und die Leute standen unter Schock. Das ist ganz klar, weil sie ihr Leben völlig neu organisieren mussten.
Persönlich fragen, wenn es zu intim ist, sagen Sie bitte, müssen Sie nicht antworten. Ihre Eltern zum Beispiel, wie haben die das erlebt?
Also meine Mutter ist 1992 arbeitslos geworden, weil der Betrieb geschlossen hat. Sie hat dann mehrere Jahre gebraucht, um sich zu konsolidieren. Und das ist dann erst Ende der 90er für sie so gewesen, dass sie wieder einen stabilen Beruf hatte. Aber sie hat dann auch nicht mehr in der Baufirma gearbeitet, sondern für eine Krankenkasse. Und mein Vater durfte zwar in der Firma bleiben, in der er gearbeitet hat, aber hat dann eine wesentlich niedriger bezahlte Arbeit gehabt. Es hat ein Schweizer Investor die Firma übernommen und er ist 2002 vor die Wahl gestellt worden, mit 55 entweder entlassen zu werden oder ins Drei-Schichten-System zu gehen. Und er hat dann sich natürlich, weil die Optionen natürlich mit Mitte 50 gering sind, für das Drei-Schichten-System entschieden und nach einem halben Jahr einen Schlaganfall gehabt. Also das sind Geschichten, die sie sozusagen zu Tausenden im Osten haben. Ja, und es betrifft vor allen Dingen eben die Generation derer, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Diktatur abgeschafft worden ist, nämlich derer, die 30 bis 40 Jahre ungefähr waren.
Frau Lehmann, Ihre Familiengeschichte?
Ja, ähnlich. Also meine Eltern waren auch beide arbeitslos nach der Wende und sind auch nie wieder, also haben sich dann auch schon was aufgebaut, aber es ist jetzt so, dass ich und wie viele andere meiner Generation davon ausgehen kann, dass ich nichts erben werde. Das war ja, was ich jetzt auch nicht muss, aber es gibt eben kein Vermögen, das da ist, wo man irgendwie sich in Berlin jetzt eine schicke Eigentumswohnung mal mit kaufen könnte oder in Leipzig. Das hängt ja, also dass 90% des Wohneigentums in westdeutscher Hand hängt natürlich damit zusammen, dass dort Kapital war und im Osten war es eben nicht vorhanden.
Die berühmten Bauherrenmodelle, ne?
Das kann man übrigens auch auf den Grund und Boden ausweiten. Also in Thüringen sind 70% des Landes gepachtet, also haben die Landwirte ihr Land gepachtet. Das erklärt dann auch, warum die nicht so super erfreut sind, wenn dann ein Windrad auf diesem gepachteten Boden errichtet wird. Also ist ja nicht ihr Land. Geht dann landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. Das war ja
Ja, es ist ja sozusagen kurios, dass die DDR war sozusagen, hat ihre Bürger in Anführungszeichen so wertgeschätzt, dass sie sie gar nicht rauslassen wollte. Mhm. Und nach der Wende waren dann plötzlich Millionen Menschen einfach verzichtbar. Mhm. Und das erklärt, glaube ich, viel eher sozusagen dieser Transformationsschock und diese Erfahrung, dass man Teil einer Gesellschaft ist, die einem sagt, ja, sei froh, dass du dazugehörst, aber eigentlich brauchen wir dich nicht ganz so wirklich, beziehungsweise wir füttern dich jetzt mit durch. Das war, glaube ich, so eine innere Verletzung, die sich jetzt, und das ist ja das Interessante, auch auf nachfolgende Generationen überträgt. Denn dass die Älteren, also Kinderbücher und so, dass die Älteren sozusagen ein intimer oder ein nostalgischeres Verhältnis haben zur DDR, das lässt sich ja noch erklären aus der Geschichte. Aber dass jetzt auch die Jüngeren, also die Generation meiner Kinder jetzt sich eher als Ossi noch sieht, das ist ja das Interessante. Und das ist, glaube ich, das, was man erklären muss.
Bevor wir gleich an Sarah auch hören, an Sie beide noch mal die Frage. Was passiert dann psychologisch? Wen macht man verantwortlich? Macht man sozusagen dieses marode DDR-System, diesen maroden sozusagen gelebten Sozialismus dafür verantwortlich? Oder ist es der Westen, der all das zu verantworten hat? Wer ist der Sündenbock?
Ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, da gibt es jetzt einen Verantwortlichen.
Nee, und das in Ihrem Fall jetzt auch zum Beispiel. Also Menschen brauchen sozusagen irgendwann einen Adressaten. Die müssen wissen, wer für etwas verantwortlich ist. Mhm. Also nur ein Gefühl, aber die psychologische Dimension spielt doch dabei definitiv eine große Rolle.
Ich glaube, dass nach der Wende Chancen verspielt wurden, auch durch eine gewisse Siegermentalität, wo man gesagt hat, seid froh, dass ihr da seid und eure Erfahrungen und eure Qualifikationen, die zählen bei uns nicht so viel. Und da hätte man auch die ganze Demokratiebewegung, die ist ja relativ schnell im Sande verlaufen. Mhm. Also runde Tische und so weiter braucht man nicht, keine Experimente und so weiter. Wir haben jetzt das System der Bundesrepublik. Es gibt auch keinen gemeinsamen Verfassungsentwurf, war ja jetzt auch nochmal Thema. Also eine gesamtdeutsche Verfassung oder eben das Grundgesetz, was man in jedem Punkt eigentlich so unterschreiben kann und trotzdem, wo man fragen muss, wäre es nicht sinnvoller gewesen, einen gemeinsamen Verfassungsentwurf nochmal zu haben. Okay, ich glaube, dass da Chancen verspielt worden sind, aber ich glaube, dass es jetzt auch wenig weiterhilft zu sagen, der ist schuld, sondern wir sind jetzt in einer Situation, wo man sagen muss, okay, wir haben diese Unterschiede und vielleicht muss man den Osten dann einfach auch anders behandeln als den Westen, was auf jeden Fall nicht mithilft, ist irgendwie mit Mitleid oder Verachtung drauf zu schauen, sondern wie ich am Anfang sagte, mit Respekt und Interesse und zu sagen, gut, es gibt eben Unterschiede, die sind jetzt da. Und damit muss man umgehen.
Gleich sofort, Herr Oschmann, wie geht Ihre Antwort?
Zwei Punkte zu diesem Grund und Boden. Die anderen Länder, die das Joch der Sowjetunion abgeschüttelt haben, haben ja anders darauf reagiert. Die haben eher dafür gesorgt, dass die Menschen dann auch den Grund und Boden erwerben können. Ja? Das hat Vorteile gehabt, dass der Osten den Westen hatte, weil eben sehr viel sehr schnell finanziert werden konnte. Es ging in vielen Hinsichten sehr viel schneller aufwärts im Prozess der Transformation als beispielsweise in Polen.
Richtig.
Oder in der ehemaligen CSSR, heute Tschechien und Slowakei oder in Ungarn. Aber die Leute haben sozusagen sich als selbstmächtig und gestaltende Kraft erlebt in diesem Transformationsprozess. Das war beim Osten anders. Man kann sagen, das war einerseits vielleicht eine Übernahme, andererseits war es vielleicht auch eine Übergabe. Ja, also es ist eine komplexe Gemengelage, dass man dann auch darauf vertraut hat, dass der Westen das Richtige tut. Andererseits ist klar von Anfang an gewesen, und die Verfassungsdiskussion ist ein gutes Beispiel dafür, dass hier kein Prozess auf Augenhöhe gemacht werden soll. Ja, Habermas hat das Anfang der 90er ja selber scharf thematisiert, dass es wichtig gewesen wäre, hier eine gemeinsame neue Verfassung zu erarbeiten. Das ist abgelehnt worden mit letztlich abwegigen Gründen. Der Hauptgrund soll Zeit gewesen sein. Das hätte schon auch Zeit. Man hätte sich auch schon Zeit nehmen können dafür. Ja. Ja, man ist ja auch nicht gleich nach Berlin gezogen am 3. Oktober 1990, sondern 5 Jahre später. Und auch das war eine knappe Entscheidung übrigens. Also das ist sozusagen ein ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich hat es Entwicklungen gegeben, wo man jetzt nicht sagen kann, hier gibt es einen Schuldigen. Das passiert sowieso nicht.
Es geht eher um Verantwortung.
Aber vielleicht einen Punkt.
Erklärung,
Vielleicht einen Punkt, als unter der SPD-Grün geführten Regierung die Hartz-Gesetze erlassen worden sind, hat es den Osten nochmal mit ganz anderer Wucht getroffen als den Westen. Oder auch so ein neoliberales Modell wie die Ich-AG, das war ja dann auch zum Glück mal Unwort des Jahres. Ja, dass sozusagen die SPD und die Grünen, also eher linke Parteien, dann so ein liberales Konzept einführen, das sozusagen asozial und antisozial war, das hat viele Leute im Osten nochmal ganz anders getroffen als Leute im Westen, eben aufgrund der unterschiedlichen ökonomischen Lagen.
Ist es nicht wahnsinnig, Herr Sarau, weil Sie, glaube ich, in Amerika unter anderem gelebt, studiert haben auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, wahrscheinlich einen ganz anderen Blick darauf haben, aber ist es nicht wahnsinnig ironisch, mal sozusagen global betrachtet, weil Sie gerade sagten, es waren Sozialdemokraten, die das gemacht haben, die besonders harte neoliberale Programmpunkte plötzlich in die Politik und in das Leben der Menschen gebracht haben. Amerika ähnlich. Ich meine, wenn man sich Bill Clinton anschaut, wenn man sich Tony Blair anschaut, also die richtigen Grausamkeiten kamen interessanterweise immer eher von links.
Ja, und sie wurden mittlerweile...
Die sozusagen den Kapitalismus und den Neoliberalismus so richtig entfesselt haben, das meine ich damit.
Sie wurden, glaube ich, auch in allen drei Ländern mittlerweile wieder kassiert, nicht wahr? Also alle drei genannten Parteien haben da hinterher kräftig dran zu knabbern gehabt. Ich finde es bemerkenswert, Sie haben eingangs gesagt, wir haben jetzt die einzigartige Situation, dass wir wahrscheinlich irgendwie am 1. September einen Wahlsieger haben
werden. Ja, das war so mein Gedanke.
Der AfD heißt und seither reden wir über die Benachteiligung des Ostens irgendwie in den vergangenen Jahrzehnten, über irgendwie über Immobilienbesitz und die Agenda-Politik von Schröder irgendwie zu Beginn der Nullerjahre. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ein ganz entscheidender Grund für die Erfolge der AfD im Osten ja auch die aktuelle Regierungspolitik in Berlin sein könnte. Und all das, was in den vergangenen Jahrzehnten mittlerweile auch in den 16 Jahren der Ära Merkel versäumt wurde. An Reformpolitik, an Instandsetzung der Infrastruktur, an irgendwie einem Sozialstaat, der immer stärker aufgebläht wurde, mittlerweile kaum noch finanzierbar ist, an einem Pflegesystem, das kurz vorm Platzen ist. Also es geht nicht nur um irgendwie das Unrecht, was dem Osten widerfahren ist oder auch nicht, sondern auch um ganz aktuelle Politik.
Mhm. Darüber, finde ich, sollten wir gleich mal reden. Und ich glaube, der Grund für das Amüsement gerade von Hasan Kasim war sozusagen die Idee, wenn wir über Respekt für den Osten sprechen und dann holt dort plötzlich eine Partei möglicherweise und mutmaßlich am Sonntag die Mehrheit. Und dann wird sozusagen alles dafür getan, um das aber nicht ernsthaft in die Regierungsarbeit münden zu lassen. Dann könnte das doch auch bei Leuten zur Frage führen, wie respektvoll ist eigentlich der Umgang mit dem Wähler an dem Punkt?
Absolut. Also ich finde auch ehrlich gesagt, ohne hier jemandem zu nahe treten zu wollen, dieses Gerede der Osten und das finanziell alles so schwierig, das ist ein bisschen lamoyant auch. Ja, also denn da muss ich schon zustimmen, es hat auch sehr viel eben zu tun mit der aktuellen Politik, mit vielen Dingen, nicht nur damit, weil, und das, deswegen komme ich auch darauf, die Schuldfrage, ich habe ja die Menschen gefragt, wer ist schuld an eurer Situation, auch an eurer ökonomischen, die beantworten die ganz klar, nämlich alle total unterschiedlich. Die einen sagen, der Kapitalismus ist schuld und rennen dann zu der Linkspartei oder zur BSW. Die anderen sagen, die Regierung oder der Westen, dann wählen die AfD, die Ausländer seien schuld. Dann wieder, das fand ich sehr interessant, es gibt relativ viele Menschen aus Deutschland und da wird mir vielleicht der Vorwurf wieder gemacht, ich würde sie exotisieren oder als von außen betrachten. Naja, mehr als von außen draufschauen und mit denen reden kann ich nicht. Es gab sehr viele Menschen im Osten, die sagten, eigentlich schäme ich mich, Ostdeutscher zu sein. Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Gerade in Sachsen, ich fand das bemerkenswert und habe den Leuten gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, wie viele Leute sich abmühen, dass man ihnen ja nicht ihr Sächsisch anhört. Dass sie wirklich üben, dass dieser Dialekt weg ist, weil sie schämen sich. Und da habe ich gesagt, guck, schaut euch doch mal die Schwaben an. Die Schwaben sagen, wir können alles außer Hochdeutsch. Mhm.
Da war ja lange Zeit der Spruch. Das ist Marketing, ne?
Das ist Marketing. Das war ein Marketingspruch, der übrigens von dieser Agentur damals auch den Sachsen angeboten wurde. Dieser Biedenkopf war das, glaube ich, der gesagt hat, wollen wir nicht. Eigentlich schade. Eigentlich müsste da ja so ein Selbstbewusstsein draus herauswachsen und sagen, ja, es gibt vieles, was schief läuft und schlecht ist in Sachsen, aber wir sind auch durchaus stolz auf unseren Akzent und auf unseren Dialekt und können das reden. Auch da habe ich wiederum gelernt, das hat natürlich damit zu tun, dass viele Menschen wie ich sich lustig machen so ein bisschen drüber. Ja, werde ich nicht mehr tun. Also ich finde es immer noch noch ein bisschen lustig und hübsch und schräg, diesen Akzent, den Dialekt, den sächsischen. Aber ich verstehe schon, dass da so eine Art Komplex draus verwächst und dass die Leute sich schämen. Und das finde ich schade.
Ist das so, Herr Oschmann? Minderwertigkeitskomplex?
Also ich habe ja ein Kapitel über das Sächsische geschrieben in meinem Buch. Und natürlich steht dahinter oder hängt damit zusammen die über 30 Jahre währende Diffamierungsgeschichte. Und natürlich ist das Sächsische der mit dem Osten am stärksten identifizierbare Dialekt. Ja, es wird ja dann teilweise so weit gegangen zu sagen, alle Ostdeutschen sprechen Sächsisch. Das ist natürlich absurd und völlig ohne Kenntnis. Aber ich will noch einen Satz sagen zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Ja, es ist das typische Argument, dass alles, was an Kritik eventuell vom Osten kommt oder aus ostdeutscher Perspektive als Lamoyanz oder als Jammern abgetan wird. Das ist sozusagen das Standardargument.
Der Jammer-Ossi
genau, ist dann wieder im Raum. Um die Argumente wegzuwischen oder um die Sprecher zum Schweigen zu bringen. Das ist sozusagen das Standardmoment. Und ich plädiere nur dafür, also Sie haben völlig recht, dass wir über die letzten Jahre reden müssen. Aber ich sage es nochmal, wir leben in einem Zusammenhang, der 1933 angefangen hat. Und man muss die historische Langzeitperspektive mit im Blick haben, um zu verstehen, warum wir an dem Punkt sind, an dem wir sind. Und um zu verstehen, warum Deutschland in einem spezifischen Sinne nie vom Faschismus befreit worden ist.
Ja, also das... Sie meinen ernsthaft, Deutschland ist vom Faschismus nicht befreit worden und wir leben in einem faschistischen Staat?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber wenn Sie sehen, was es für faschistische Umtriebe gibt mit dem Faschisten Björn Höcke von dran und mit anderen Entwicklungen, dann wird man ja wohl nicht sagen können, dass wir das Problem losgeworden wären.
Nein, das nicht.
Das ist was völlig anderes, als was Sie mir jetzt unterstellen wollen.
Na, Sie haben sich gerade missverständlich ausgedrückt. Ich habe Sie noch einfach nachgefragt.
Die Frage ist, vielleicht machen wir es einmal an einer Geschichte fest. Ich habe gerade die Frau zitiert, die Sie getroffen haben. Ja. Sie beschreiben in Ihrem Buch so schön, wie Sie überlegt haben, oh, gehe ich da jetzt rein, gehe ich da nicht rein, klopfe ich da an der Tür oder klingel ich da an der Tür, weil da auch ein Aufkleber war, der Sie irgendwie neugierig gemacht hat.
Ja, ne? Das war in Mecklenburg-Vorpommern.
Deutschland aber normal.
Da stand Deutschland aber normal und dieser rote Pfeil auf blauem Hintergrund, das war der AfD-Aufkleber. War auf Ihrem Auto drauf, auf einem Auto drauf, ich wusste nicht, dass es einer Frau gehört. Und ich war ja mit dem Fahrrad unterwegs und da dachte ich, da läute ich jetzt mal und frag mal, was das eigentlich soll und was die davon hält und warum die das da drauf hat. Läute und hab erwartet, wahrscheinlich eher habe ich mit einem Mann gerechnet, mittelalt, weiß, frustriert.
Schlecht gelaunt. Das Klischee.
Ja, das Klischee, aber es trifft ja auch durch, also jedes Klischee hat einen Kern von Wahrheit. Also insofern trifft ja auch ein Stück weit zu. Dann läutete ich da, die Tür geht auf, relativ, also gar nicht mal so ein Spalt weit, sondern richtig auf, eine Frau, Mitte 50. Und ich erzähle ihr, mein Name ist Hasan Kasim, ich bin hier mit dem Fahrrad unterwegs und möchte einfach über Deutschland was schreiben und ich sehe gerade den Aufkleber und so. Und sie unterbricht mich sozusagen und schaut mich an und sagte, ich habe sie neulich bei Lanz gesehen. Und das öffnete mir die Tür. Dann dachte sie sofort, ich bin sehr dankbar dafür. Auf jeden Fall verhalf mir das dazu, dass sie mich einlud auf Kaffee und Kuchen.
Okay.
Und ich hatte dann schon wieder natürlich diese Gedanken, jetzt schreibe ich das in mein Buch, jetzt wird mir wieder der Vorwurf gemacht, er bietet AfD-Wählerinnen eine Bühne und interviewt
ernsthaft
sie und so weiter. Das kommt ständig. Ich denke das, weil mir der Vorwurf gemacht wird. Aber natürlich habe ich, wenn ich im Osten fahre und wo in Orten 40-45% AfD wählen, trifft man auf diese Menschen und redet mit denen. So, und dann habe ich mit dieser Frau geredet. Und das war spannend. Das war auch für mich wieder augenöffnend. Im Grunde genommen bestätigt das, was Sie gesagt haben, mit Hartz IV und so weiter. Das war keine eingefleischte AfDlerin, sondern das war eine, die hat mir erzählt, sie hat lange Zeit SPD gewählt. Ja. Dann kam der Schröder mit seinem Hartz IV, das fand sie unglaublich unsozial. Sie selber ist stellvertretende Leiterin eines Discounters, und eine Filiale, hat ihr Auskommen, aber nicht wahnsinnig viel Geld. Und dann ist sie gewechselt zu den Grünen. Und das hat sie jahrelang gemacht. Und dann kommt der Habeck mit seinem Heizungsgesetz. Und dann hat sie mir ihr Haus gezeigt, wo überall die Farbe abblättert. Ein Maler würde 5.000 Euro dafür verlangen, das innen alles auszubessern. Sie sagt, ich habe das Geld nicht. Und mit meinem Gehalt brauche ich ewig, das zu sparen. Habe ich also nicht. Und jetzt kommt der es auch noch und sagt, ich muss 40.000, 50.000 Euro für eine Heizung ausgeben, für eine Wärmepumpe. Jetzt saß ich da und fing an, erstmal zu erklären, Moment, so ist es ja nicht, sondern es ist ja so, dass erst, wenn das kaputt ist, dann und so weiter. Und dann habe ich mich selber gestoppt und habe gesagt, Entschuldigung, ich bin ja nicht der Pressesprecher der Bundesregierung. Das müssen die schon bitteschön besser selber erklären. Und wenn sie es nicht können und die Leute das so verstehen, wie sie es verstehen, dann führt es halt eben zu, und deswegen gebe ich Ihnen recht, das hat auch was mit der Bundesregierung zu tun. Und dann hat sie gesagt, und deswegen wähle ich jetzt AfD.
Aber ihr könnt ja auch zur CDU wechseln beispielsweise.
Ja, aber da ist dann eben der Frust da, dass die eben auch vieles andere falsch gemacht haben. Die gehören ja auch zu den alten Parteien, den Systemparteien. Die AfD ist sozusagen die Neue machen. So, und ich habe zu ihr gesagt, ich kann all ihren Frust und alles, was sie gesagt hat, verstehen, bis zu dem Punkt, dass sie sagt, ich will AfD. Weil den Schritt würde ich nicht gehen. Sie schießt sich selbst ins Knie. Das ist ja im Grunde genommen, wählt sie damit eine rechtsextreme Partei. Und wir haben also eine Stunde geredet, das war sehr nett, und dann haben wir uns verabschiedet und ich habe dann gesagt, sie wählen jetzt aber nicht mehr AfD. Und sie lachte nur und sagte, ich werde es mir mal überlegen. Schauen wir mal. Ich werde es nicht erfahren.
So. Und damit sind wir sozusagen beim Kern. Die Frage des Umgangs mit der AfD. Vielleicht vorher an Herrn Oschmann. Warum wählen die Leute AfD?
Das weiß ich nicht. Ja, also die AfD wird unsere gesamten Lebensgrundlagen untergraben. Sie wird die Wissenschaftsfreiheit, die mich nun ganz besonders betrifft, untergraben. Die Pressefreiheit, die Kulturarbeit, das machen sie ja jetzt schon. Mhm. Sie versuchen das schon auf Landesebene, die Leute unter Druck zu setzen. Mhm. Sie wird die Wirtschaft anders aufstellen. Ja, viele Wirtschaftsleute befürchten ja auch, dass sie nicht mehr genug beispielsweise Fachkräfte bekommen, wenn die AfD so stark ist in den einzelnen Ländern. In Sachsen kann man das schon beobachten, dass Leute sich gegen Sachsen entscheiden, weil sie befürchten, dann eben in so einen AfD-Raum zu kommen. Und sie wird natürlich auch insgesamt unsere Freiheiten einschränken. Und das halte ich für eine maximale Bedrohung. Und deshalb halte ich diese Wahlen am Wochenende für so zentral. Warum die Leute die AfD wählen, weiß ich nicht. Man muss in Rechnung stellen, dass im Osten das Parteienspektrum anders aufgestellt ist. Dass es nicht, darauf hat auch, glaube ich, der Soziologe Steffen Mauer noch mal hingewiesen, dass es nicht eine über Jahrzehnte gewachsene Wählerbindung wie im Westen gibt, mit CDU, SPD und anderen, auch mit den Grünen, sondern dass die Wechselwählerbereitschaft, Sie haben es ja im Grunde schon dargestellt mit Ihrem Beispiel, viel höher ist.
Ja.
Und dass man natürlich auf die unmittelbaren Entwicklungen der aktuellen Politik reagiert. Dass man sagt, also die haben mir jetzt keine Option geboten, die nicht, die nicht, die nicht. Also probiere ich es mit denen. Das sind sozusagen reine Spekulationen meinerseits. Aber es gibt sozusagen da eine höhere Mobilität. Und es haben ja alle Parteien, wenn ich das richtig sehe, Wählerschaften Richtung AfD verloren.
Ja, es gibt ja einen sehr interessanten Punkt bei der Geschichte. Ich glaube, Sie haben vor einiger Zeit darauf hingewiesen, und ich würde gerne Herrn Serrao fragen, wie Ihre Erklärung dafür geht, möglicherweise aber auch Ihre. Sie haben gesagt, es waren die über 60-Jährigen, nicht die Jungen, die der CDU in den letzten Wahlen das Ergebnis gerettet haben. Mhm. Es sind die Jungen, die sich radikalisieren. Sie nicken, Herr Serrao. Warum? Woher kommt das?
Das ist interessant, ja. Also das einst waren die Parteien links der Mitte bei den Jungen, die hatten quasi ein Abo auf die Wahl. Mittlerweile ist die AfD vorne, die Grünen sind abgeschmiert. Da gibt es wahrscheinlich viele Gründe. Einer ist sicherlich, dass die Erfahrung durch die Corona-Zeit, also dass man irgendwie einfach einen Staat erlebt hat, den man für liberal gehalten hat, der plötzlich sehr autoritär auftreten kann. Und ich glaube, die Jungen haben mit am meisten darunter gelitten. Das sorgt für eine Entfremdung von den etablierten Parteien. Ich glaube auch, dass viele junge Menschen die Folgen der Migrationskrise, also das Thema, was die AfD mit größtem Erfolg bewirtschaftet, auch tatsächlich zu spüren bekommen. An Schulen in westdeutschen Großstädten, wo die Integration irgendwie, wenn nicht komplett gescheitert ist, dann doch eklatante Probleme hat. Aber die AfD wird ja mittlerweile, wir haben gerade eine große Reportage dazu veröffentlicht und haben Björn Höcke im Wahlkampf begleitet, also bei den sogenannten Volks- und Ortsfesten, da haben sie alles. Da haben sie irgendwie den alten weißen Mann, um mal dieses Chiffre zu bedienen. Sie haben ganz viele Frauen, sie haben ganz viele Junge. Also das ist mittlerweile tatsächlich im Osten keine Klientelpartei mehr, sondern eine Volkspartei. So, die alle anspricht.
Sie sagten gerade Thema Integration und Anna Lehmann sagte Reaktion.
Naja, ich glaube,
woran machen Sie das fest? Würden Sie sagen, das Thema gibt es nicht? Wir haben nicht ernsthaft Themen, Integration zum Beispiel?
Doch, wir haben ein Problem mit Integration. So würde ich es nicht mal sagen, aber da wird ja mal die berühmte Schule zitiert, wo die Kinder kein Deutsch mehr sprechen und wo die Integration gescheitert ist. Ich möchte mal eine erste Klasse sehen, oder eine vierte oder eine fünfte, wo jedes Kind eine andere Sprache spricht. Also ich habe jahrelang den Bereich Bildung betreut, bin an vielen Schulen gewesen, wo es einen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund von, weiß ich nicht, 98, zum Teil 100% gab. Und die Kinder haben natürlich alle Deutsch gesprochen. Was sollten die denn sonst untereinander sprechen? Die kamen aus ganz, zum Teil 100 verschiedenen Nationen. Ja, das ist Deutsch. Ja kaum, Deutsch ist die Sprache, die alle sprechen und auf die sich alle einigen konnten. Nein. Und was ja jetzt mit Werf passiert, ist, dass man die Probleme des deutschen Schulsystems auf die Zugewanderten schiebt und sagt, an euch liegt es jetzt, nein, dass unsere das Leistung, hat Herr Merz gerade gemacht, ne? Das ist das, weil es zu viele Ausländer gibt, lernen die Kinder nicht mehr richtig. Da zucke ich immer so zusammen, weil natürlich ist es nicht die Aufgabe, also ist
es nicht die Schuld der Schüler, dass die Schulen so schlecht sind, sondern das ist die Schuld einer verfehlten Bildungspolitik, die uns schon über Jahrzehnte begleitet und wo wir die erste Quittung PISA 2001 bekommen haben. Mhm. Also deshalb bin ich so zusammengezuckt. Die Frage war ja aber, warum wählen die Menschen AfD? Und sie wählen ja vor allen Dingen dort AfD, wo die Gesellschaften relativ homogen sind. Ne? Also in Sachsen gibt es jetzt nicht so viele Schulen, wo der Ausländeranteil bei 50% plus liegt im ländlichen Raum. Dort, wo die AfD ihre Hochburgen hat, da hat man Glück, wenn man mal ein, zwei Gesichter sieht, die irgendwie aus einem anderen Kontext stammen. Meistens dann sind es dann irgendwie Leute, die irgendwie aus Vietnam, also wo die Eltern mal aus Vietnam kommen oder meinetwegen Russlanddeutsche. Ich glaube, das hängt auch sehr stark mit der Demografie zusammen. Also das ist ein Faktor, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Aber die Bevölkerung, also es gibt ja sozusagen so Phänomene, dass dort, wo Regionen besonders stark von Abwanderung bedroht sind, dass sich die Gesellschaft nicht etwa öffnet und sagt, wir brauchen jetzt mehr Zuwanderung, sondern im Gegenteil so eine Art Wagenburg-Mentalität entsteht. Und dass dort eher radikale Parteien, auch rechtspopulistische Parteien mehr Zulauf haben. Ich glaube, Eric Brown beschreibt das ja auch in seinem Buch. Und im Osten ist es so, dass die Bevölkerungsanzahl, also mittlerweile ohne Berlin leben 12,6 Millionen Menschen im Osten. Das ist der Stand von 1905. Also das ist eine Region, die massiv von Abwanderung bedroht sind. Und auch eine Gesellschaft, die zum Teil vermännlicht und wo eine Männerpartei wie die AfD, und die AfD ist eine Männerpartei rein von ihrer Mitgliedschaft her, ich glaube 20% der Mitglieder sind Frauen, der Rest sind Männer, wo die einfach mehr Zuspruch erfährt. Und das ist auch ein Problem, dass es an jungen Leuten fehlt und dass in manchen, und das gehört auch noch mit dazu, dass der Osten zum Teil vermännlicht. Also es gibt Regionen, wo auf 140 Männer nur 100 Frauen kommen, im Innenkreis zum Beispiel. Und das sind auch Faktoren, wo man sagen kann, da bildet sich eine Kultur raus, wo es cool ist, rechts zu wählen. Und das Und die AfD bedient sozusagen diese ostdeutsche Identität, das, was früher übrigens die PDS gemacht hat, die sich sehr stark sozusagen um dieses Ostdeutsche gekümmert hat, das bedient heute die AfD. Und die macht das sehr gut.
Ich finde, man redet so das Problem klein, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass diese Art, wie Sie argumentieren, dazu führt, dass die Leute dann sagen, Entschuldigung, es werden die Probleme nicht erkannt. Und dann rennen die zur AfD, die diese Probleme natürlich auch nicht löst, aber in ihrer Verzweiflung wählen sie das. Also zum Beispiel zu sagen, dass es dieses Integrationsproblem an Schulen nicht gäbe, das finde ich fatal. Also ich kann Ihnen Schulen raussuchen, wo das so ist. Natürlich wird dort Deutsch gesprochen, weil die Lehrer sprechen Deutsch so. Aber die Schülerinnen und Schüler können es teilweise nicht. Da sind ganz viele. Wir haben, wenn ein Schüler oder eine Schülerin in einer Klasse kein Deutsch kann, den oder die Schülerin bekommt man integriert. Wenn 50% es nicht können, ist das ein Problem. Es gibt Schulklassen mit 90% Migrationsgeschichte. Genau. Da ist Integration so nicht möglich. Und natürlich sind nicht die Schülerinnen und Schüler schuld, es sind nicht die Eltern schuld, es ist nicht die Schule schuld, aber da ist die Politik schuld, die diese Zustände überhaupt erst ermöglicht hat. Das ist fatal. Und dann muss man dagegen irgendwie was tun, schauen, wie kann man es besser machen. Und wenn dann irgendein Pädagoge kommt und sagt, ich möchte, dass wir bitte strenger durchsetzen, dass Deutsch die Schulsprache ist, auch auf dem Schulhof, dann wird dieser Pädagoge niedergeschrien als Nazi, als Rechtsextremist und wird fertig gemacht. Gab es von einer Lehrergewerkschaft kürzlich. Mhm. Und dabei ist es für mich eine Selbstverständlichkeit. In England wird auf dem Schulhof Englisch gesprochen, natürlich. Und in Deutschland wird Deutsch. Das kann man ja auch auf nette Art und Weise machen. Man muss ja nicht die Schüler fertig machen, aber man sollte schon immer wieder daran erinnern, wir sprechen hier Deutsch. Aber und solche kleinen Schritte...
Ich habe doch gerade gesagt, in den Schulen, wo ich war, wurde Deutsch gesprochen, ja. Natürlich.
Aber wie gesagt, es gibt eben eine Menge, wo es nicht so ist. Und das ist ja das Problem. Und da gehen wir, glaube ich, nicht vernünftig ran. Und dann kommt man natürlich zu der Frage, wie viel Integration oder bei wie vielen Menschen ist Integration möglich? Wie viel geht überhaupt? Und ich sage, bei 90%, und in Berlin gibt es Schulen, wo das so ist, ist das schlicht nicht möglich.
Wie groß, Herr Oschmann, ist das Thema Migration mit Blick auf Ostdeutschland insbesondere? Auch Attentate wie das in Solingen beispielsweise, wie sehr wirken die rein in ostdeutsche Landespolitik?
Also ich würde zunächst erstmal noch ergänzen, dass es natürlich eine Unterfinanzierung in der Bildung gibt, die seinesgleichen sucht oder beziehungsweise ihresgleichen. Das, man hat sozusagen sehenden Auges diese Lage produziert. Ja. Und da geht es erstmal generell um Lehrermangel, der seit Jahrzehnten bekannt ist, der seit Jahrzehnten ein Problem ist. Wir haben jetzt die Quittung oder wir bekommen eigentlich regelmäßig über die PISA-Tests die Quittung präsentiert. Es tut sich nichts. Im Gegenteil, ich glaube, es ist Berlin, wo man jetzt sozusagen die Möglichkeiten, auch als nicht qualifizierte Person in die Lehre einzusteigen, noch verbessern will. Was sich da verbessert, weiß ich noch nicht. Das ist das eine. Das zweite, was ich gerne ergänzen würde, wäre, es ist nicht nur die Vermännlichung, sondern es ist auch die radikale Überalterung im Osten. Weil eben so viele junge Leute weggehen. Eine Stadt wie Suhl war 1990 die jüngste Stadt in ganz Deutschland mit einem Altersdurchschnitt, glaube ich, von 27. Inzwischen ist es die älteste mit einem Altersdurchschnitt von 57 ungefähr. Ja, und das ist sozusagen natürlich etwas, was den Leuten auch immer zu verstehen gibt, dass hier keine Zukunft stattfindet, sondern dass die Abwanderung eigentlich dazu führt, dass man sich im Grunde abgehängt, vergessen, wie auch immer man das bezeichnen will, fühlt. Und es gab letzte Woche erst wieder eine Meldung, dass die Abwanderung ja ungebrochen anhält, insbesondere von gut qualifizierten jungen Frauen, die gehen in die Großstädte oder sie gehen in den Westen oder ins Ausland. Das ist nun wiederum eine Entwicklung, die man auch aus anderen ländlichen Gebieten in Europa kennt. Ja, ob das nun Kroatien ist oder Polen oder die baltischen Länder, auch die haben mit diesem Abwanderungsproblem zu kämpfen. Was die Migration angeht, auch da würde ich sagen, ist es eine Stadt-Land-Frage. Sie haben auf den Punkt hingewiesen, dass es viel homogenere Zusammenhänge gibt, teilweise im ländlichen Raum. Ja, natürlich hat der Osten eine Fremdheitserfahrung, die überhaupt nicht vergleichbar ist mit der Fremdheitserfahrung des Westens. Ja, im Osten gab es die Vertragsarbeiter aus Vietnam, aus Mosambik, aus Angola. Und das war es im Grunde. Und sie hatten die russische Besatzung. Das waren aber alles Menschen, die sozusagen überhaupt keine Berührung in der Regel hatten mit der Gesamtbevölkerung der DDR. Und natürlich gab es da auch ein hohes Maß an Fremdenfeindlichkeit, obwohl man die Fremden kaum zu sehen bekommen hat. Und der Westen hat über die verschiedenen Entwicklungen ab den 50er Jahren, dann auch über die sogenannten Gastarbeiter und mehr, hat er sich sozusagen als Gesellschaft daran gewöhnen können und hat auch die Erfahrung gemacht, dass man ökonomisch und kulturell reich wird, wenn man sozusagen die Begegnung mit dem Fremden zulässt. Und der Osten ist sozusagen da anders aufgestellt und reagiert anders darauf. Aber interessant ist auch und auch bedauerlich und problematisch, dass es den Migrationsgipfel erst nach den Wahlen in Bayern und Hessen gab, als die AfD so maximal zugelegt hat im letzten Jahr. Solange der Osten so stark AfD gewählt hat, hat die Bundespolitik überhaupt nicht darauf reagiert. Die hat erst reagiert, als Hessen und Bayern so hohe AfD-Zahlen hatte letztes Jahr. Und das ist ja auch ein Signal an den Osten, dass der Osten im Grunde gar nicht zählt. Und das konnte man diese Woche übrigens auch wieder in der FAZ lesen. Da gab es einen Artikel, wo vom Spuk der Ostwahlen die Rede war. Ja, wirklich zitiert, wenn der Spuk der Ostwahlen vorbei ist, dann kommt es auf die wirkliche Klientel an. Ja, auch das ist ja wieder im Grunde ein Hinweis darauf, der Osten zählt gar nicht, egal was er macht, aber am Ende zählt es nicht, weil die wirklichen Wähler woanders sind. Auch das ist eine Form erstrangiger Depotenzierung, die man nicht vergisst.
Und aus dem Grund würden Sie sagen, wählen Leute dann AfD oder BSW?
Zum Beispiel, also natürlich gibt es auch Trotzreaktionen auf unmittelbar gegenwärtige Politik und natürlich auf eine lang anhaltende Diffamierungsgeschichte des Ostens.
Und jetzt die Frage, sozusagen auch demokratietheoretisch, wie geht man damit um? Ich habe vorhin darauf hingewiesen, ich weiß nicht, also mir fällt kein anderes Beispiel ein. Hatten wir das jemals in der Bundesrepublik, dass eine Partei mutmaßlich am Sonntag wirklich Wahltriumphe feiert, wie Sie gerade sagten, und dann aber dennoch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht an irgendeiner Regierung beteiligt sein wird?
Ich kann mich nicht daran erinnern, also Sie haben gesagt, demokratietheoretisch wirft das viele Fragen auf. Ich glaube einfach, dass die Umfragewerte für die AfD eines doch zeigen, dass das, was man so als Ausgrenzungsstrategie versucht hat, zuletzt unter dem Begriff der Brandmauer, einfach nicht funktioniert. Beispiel Thüringen, die AfD lag 2014 irgendwie bei 10% und ein bisschen, dann bei 23, jetzt steuert sie auf die 30 zu. Das Land steht kurz vor der Unregierbarkeit. Also diese rot-rot-grüne Minderheitsregierung wird es nicht weitermachen. Entweder wird es irgendwie CDU und BSW sein. Da kann ich nur sagen, viel Erfolg. Also irgendwie wie die überzeugten sozialen Marktwirtschaftler der CDU mit den Sozialisten, wie das zusammengehen soll, das weiß ich nicht. Und wer weiß, wie es dann in 5 Jahren ausgeht. Also die AfD könnte tatsächlich dann vor einer absoluten Mehrheit stehen. Und ich glaube, der vernünftigere Weg wäre, dem europäischen, den vielen mittlerweile, sehr vielen europäischen Vorbildern zu folgen und statt auf die Ausgrenzung, auf die Einbindung zu setzen. Nicht sozusagen ihnen die Regierungsbeteiligung zu schenken, sondern sie wirklich zum Regieren zu zwingen. Weil es ist eine Sache, vom Spielfeldrand irgendwie immer nur alles besser zu wissen und auf die etablierten Kräfte, die Altparteien, das Altparteienkartell und wie diese ganzen Schmähbegriffe der AfD lauten, zu schimpfen, sondern tatsächlich zu sagen, gut, dann zeigt mal, was ihr könnt. Und Sie haben den Lehrermangel angesprochen. In Thüringen, glaube ich, fehlen 2000 Lehrer. Mhm. Dann könnte man doch mal schauen, was beispielsweise ein AfD-Bildungsminister an dem Problem irgendwie, ob er das bewältigt bekommt. Weil dann geht es nicht mehr darum, irgendwie Volksopposition, wie die AfD sagt, zu spielen, sondern tatsächlich pragmatisch, lösungsorientiert Politik zu betreiben. Ich glaube, das würde diese Partei vor erhebliche Probleme stellen. Wenn ich das noch sagen darf, die europäischen Beispiele von Finnland, Schweden, Dänemark, Italien zeigen in der Regel Österreich zwei Möglichkeiten. Entweder eine Partei, die sozusagen diese ganze Radikalität bedient, mäßigt sich an der Regierung und wird quasi zur Mäßigung gezwungen, auch in einer Koalition, oder sie bleibt, spielt weiter in Opposition, dann dampft sie relativ schnell ein.
So, das ist sozusagen, im Februar haben Sie das, glaube ich, geschrieben. Das war ein Kommentar, den ich damals mit großem Interesse gelesen habe und dachte erst, völlig verrückt. Und im zweiten Moment dachte ich, warum eigentlich nicht? Es gibt sozusagen Belege dafür, dass das passiert, was Sie gerade beschreiben. Dass man sozusagen durch die gelebte Wirklichkeit im Regierungsalltag mal eingedämmt wird oder eingezähmt wird, wenn man so will. Es gibt aber natürlich auch andere Beispiele, wo es genau andersrum gelaufen ist. Hm. Einfach mal ganz offen die Frage in die Runde. Frau Lehmann, wäre das eine bessere Strategie? Weil an einem hat Serrao natürlich recht. Der Versuch, die AfD auszugrenzen, hat bislang wirklich demonstrativ und explizit immer zum Gegenteil geführt.
Naja, er hat zumindest dazu geführt, dass die AfD bis jetzt nicht an der Regierung beteiligt ist, zumindest nicht auf Länderebene, und dass ein mit AfD-Stimmen gewählter Thüringer Ministerpräsident nach einer Woche auch wieder sein Amt los war. Und man kann ja mal 94 Jahre zurückgehen, ne? 1930 gab es sozusagen diesen Versuch der Zähmung. Da gab es die erste Landesregierung unter Beteiligung der NSDAP, übrigens in Thüringen.
Auch wieder Thüringen.
Und dann bis zum 30. Januar 1933, dann wurde Hitler als Kanzler eingesetzt und den Rest kennen wir. Also dieser Versuch der Zähmung hat in Deutschland grandios nicht funktioniert. Und das ist ein Experiment, was man so nicht wiederholen sollte. Und weil man wenn man auf die europäische Ebene geht, dann, Sie haben ja Österreich erwähnt, die FPÖ hat, glaube ich, vor knapp 25 Jahren stand das erste Mal vor der Frage, regiert man mit der oder regiert man nicht mit der? Und heute ist die FPÖ radikaler denn je und steht in den Umfragen an erster Stelle. Also es gab immer wieder Regierungsbeteiligung mit der FPÖ, und die Praxis hat gezeigt, nicht die FPÖ hat sich gemäßigt, sondern die Gesellschaft ist stärker nach rechts gerückt.
Also aber so ist Österreich noch eine Demokratie?
Ja, natürlich.
Natürlich ist Österreich eine Demokratie, aber sozusagen.
Österreich. Ja. Und ich muss dazu auch sagen, ich meine, Sie sagen, das stimmt, die FPÖ steht jetzt auf Platz 1 in den Umfragen. Hm. Wir haben ja demnächst Wahlen im Herbst. Da hat aber der jetzige Bundespräsident Van der Bellen, der Grüner ist, schon gesagt, er hatte das Recht, sozusagen jemanden mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Und er muss laut österreichischer Verfassung nicht den beauftragen oder die mit den meisten Stimmen, sondern den er für charakterlich am geeignetsten hält. Und Herr Van der Bellen hat schon gesagt, er wird nicht Herrn Kickl von der FPÖ beauftragen. Das ist dann wirklich das gleiche Problem.
Wie Höcke in Thüringen.
FPÖ wird stärkste Kraft, wird aber nicht an der Regierung sein, wenn das so kommt. Mhm. Und ich kann das verstehen. Verfassungsmäßig ist es in Österreich in Ordnung. Das geht so. Aber es wird natürlich dazu führen, dass ganz viele Wählerinnen und Wähler der FPÖ sagen, wir sind aber die Mehrheit.
Wir fühlen uns nicht respektiert und gesehen.
Das ist natürlich ein Dilemma.
Ja, und vielleicht noch um ein Wort zur AfD zu sagen. Ja, also die AfD wird immer behandelt wie eine Partei, wie eine ganz normale Partei. Das stimmt, die ist demokratisch gewählt, aber ist sie deshalb eine demokratische Partei? Ja. Vertritt sie demokratische Ansichten? Also ich meine, wir haben es mit einer Partei zu tun, wo ein Mann in Thüringen Spitzenkandidat ist, der vor dem Volkstod war. warnt, der davor warnt, wir könnten ersetzt werden.
Vollkommensaustausch.
Genau. Der vor wohltemperierten Grausamkeiten oder die prophezeit, sobald die AfD an die Macht kommt. Also Herr Höcke ist ein Faschist und der darf auch als solcher benannt werden. Und die AfD ist in Thüringen, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wir können natürlich sagen, wir müssen auch tolerant gegenüber Intoleranten sein.
Trotzdem
aber das führt
wollen 30% diese Partei wählen mit diesem Wissen.
Genau, aber um es mit Popper zu sagen, also das ist ja dieses Toleranzphänomen. Wenn man tolerant ist gegenüber den Intoleranten, dann führt das irgendwann dazu, dass die Toleranten und mit ihnen die Toleranz abgeschafft werden wird. Also man muss ja irgendwo gucken, schafft sich die Demokratie selbst ab? Und das ist in Deutschland schon mal passiert.
Die Intoleranz gegenüber den Intoleranten, um jetzt mal ihr Sprachbild zu benutzen, die hat die Intoleranten in den vergangenen Jahren einfach immer größer gemacht. Mhm. Ich möchte gern zwei Sachen erwidern, wenn ich darf.
Das in der Ausgrenzung oder
vielleicht
oder
noch einen Schritt zurück zu dem, was Sie gesagt haben mit 1930 und der NSDAP. Ich, weil jetzt auch der Begriff Faschismus und Nazis schon mehrfach fiel. Die AfD ist eine unerfreuliche, unappetitliche, illiberale, autoritäre Kraft. Herr Höcke ist jemand, der irgendwie in Verschwörungstheorien badet und wenn ihm nichts Besseres mehr einfällt, immer von irgendwelchen sinistren Hintermännern spricht, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Trotzdem halte ich den Vergleich mit der NSDAP für höchst fragwürdig und für geschichtsklitternd, wenn nicht geschichtsblind.
Die bemüht ja selber.
Die Nazis haben Millionen Juden ermordet, einen verbrecherischen Eroberungskrieg gestartet. Um den Faschismusvergleich zu nehmen, der Faschismus war immer schon geprägt von politischer Gewalt. Denken Sie an die Schwarzhemden in Italien, an die Braunhemden, die SA in Deutschland, die schon in den 20er Jahren getobt hat, die politische Morde begangen hat. Man kann an der AfD sehr, sehr viel kritisieren. Wir tun das auch. Aber ich sehe da jetzt noch nicht tatsächlich eine politisch gewalttätige Partei. Und wenn Sie in die Programme schauen, Herr Höcke sagt am laufenden Band fragwürdige Dinge. Aber ich habe mir das Programm in Sachsen und in Thüringen angeschaut. Ganz vieles da ist höchst kritikwürdig. Aber das sind keine faschistischen, antidemokratischen Programme. Das sind Programme, die dem Land schaden würden. Aber die Deutschen neigen im Umgang mit dieser Partei, würde ich sagen, ein wenig zur Hysterie. Und es bekommt ihnen nicht gut.
Nur ganz kurz, das ist sozusagen ein höchstrichterliches Urteil, das besagt, Herr Höcke darf als Faschist bezeichnet werden.
Man darf ihn so bezeichnen. Ja, und das ist doch schön, wir sind ein Land mit Meinungsfreiheit.
Genau.
Sie haben auch gesagt, die AfD gilt als gesichert rechtsextremistisch. Diese Erkenntnis stammt aber ja nicht von einer irgendwie neutralen wissenschaftlichen Instanz, sondern vom Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz, der deutsche Inlandsgeheimdienst, ist natürlich politisch weisungsgebunden. Also einen solchen Inlandsgeheimdienst haben Sie in keiner anderen westlichen liberalen Demokratie, der sozusagen schon bevor die Leute irgendetwas Strafbares begehen, aktiv wird. Der Verfassungsschutz in Deutschland versteht sich selbst als Frühwarnsystem, aber es gibt mittlerweile einen ganzen Chor an Kritikern, die sagen, nee, es erinnert mehr und mehr an eine Gesinnungspolizei. Das ist beispielsweise ein Buchtitel von Matthias Brotkorb, der nun irgendwie völlig außer Verdacht steht, irgendwelche AfD-Sympathien zu haben. Der war SPD-Minister, Landesminister in Mecklenburg-Vorpommern, hat die Endstation Rechts mitgegründet und der sagt einfach, das, was da passiert, ist mittlerweile übergriffig. Das nur als Anmerkung. Also weil es immer heißt, der Verfassungsschutz sagt und dann muss man das quasi so als gültige Meinung hinnehmen. Da kann man schon ein Fragezeichen setzen.
Okay, das heißt, Sie hätten keine Sorge, dass es dann plötzlich in eine ganz andere Richtung geht. Es gibt ja Beispiele. Es ist ja dann sozusagen nicht die große Revolution, der große Umsturz ist ja evolutionär, was dann passiert. Ungarn ist zum Beispiel, Polen ist zum Beispiel, wo einfach dann sehr clevere Juristen und Konservative sozusagen so ganz langsam, aber an ein paar sehr entscheidenden Rädchen drehen. Gerichte insbesondere, Verfassungsgerichte und so weiter. Die Frage, welche Richter setzt du ein? Man sagt, ja, ihr beklagt euch immer, wir haben am Verfassungsgericht, da ist zu viel zu tun, zu wenig Richter. Wir geben euch neue, wir geben auch eine weitere Kammer. Wir schicken alte Richter, die uns nicht passen, einfach frühzeitig in Pension und so weiter. Ja. Das heißt, es geht dann sehr schnell.
Es wird sehr schnell autoritär und ich hätte auch keinen Zweifel.
Und zwar in Schritten, die man gar nicht so richtig mitkriegt. Das Gefühl hatte ich auch bei vielen Besuchen jetzt in den USA. Das geht so langsam, das geht schleichend. Ja, so dieses der Frosch, der nicht merkt, dass die Temperatur immer weiter steigt. Das ist eigentlich das Bild dafür. Und wenn er es merkt, ist es zu spät.
Ja, und ich hätte auch keinen Zweifel daran, dass wenn die AfD könnte, wie sie wollte, dass sie dieses Land tatsächlich in sehr negativen Sinne verändern würde. Ich glaube nur, dass das, was dabei herauskäme, nicht irgendwie eine Wiederauflage des Nationalsozialismus wäre.
Das hat sie auch nicht gesagt.
Naja, sie kam mit dem Vergleich von 1930 und den haben sie aus gutem Grund genannt.
Genau. Das war die Strategie der Einhegung. Ja.
Mein Argument wäre ja, oder das Argument in dem Leitartikel, den ich geschrieben habe, war ja, der Versuch einer Antwort auf die Frage, wie kriegt man diese Partei, die unerfreulich ist, wieder klein. Mein Argument ist, die Ausgrenzung, die sie nie in die politische Verantwortung zwingt, hat die Partei größer und größer und immer größer gemacht. Und könnte sie, wenn ich jetzt nicht am Wahlsonntag, sondern auch dann bei den nächsten Landtagswahlen, wenn die großen Probleme von den etablierten Parteien nicht gelöst werden, und es sind sehr viele, tatsächlich irgendwann einfach zur Alleinregierung ermöglichen.
Mhm. Herr Oschmann,
dann haben wir ein Problem, ja, glaube ich.
Herr Oschmann, wie schauen Sie da drauf?
Also zunächst würde ich auch noch mal daran erinnern, dass auch jemand wie Marie Le Pen der AfD die Zusammenarbeit aufgekündigt hat, dass also die Rechten selber die zu rechts finden, ja, zu rechtsextrem. Das sind keine Leute, gerade auch mit ihrem Geschichtsbild, mit denen man in irgendeiner Weise kooperieren will oder kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann würde ich auch sagen oder fragen, kann man sich dieses Experiment leisten? Ja, was Sie jetzt im Grunde vorgeschlagen haben. Also ich kann verstehen, dass die Ausgrenzung bisher nicht funktioniert hat. Ja, das leuchtet mir auch ein. Aber die Frage ist, welche Strategie hat man dann? Einerseits gibt es diese pragmatische Ebene. Die müssen beispielsweise dann in Thüringen den Lehrermangel angehen. Und anderes mehr. Das heißt, man muss so eine politische Pragmatik im Grunde in Gang setzen. Aber dann haben die ja schon auch noch andere Pläne. Ja, das betrifft bestimmte Formen der Gesetzgebung, Landesgesetzgebung. Das bestimmt beispielsweise die Einhegung von Presse. Das betrifft die Förderung von bestimmten Kultureinrichtungen, von politischer Bildung und so weiter, wo ganz klar ist, dass man das zurückfahren wird. Gerade wenn die sozusagen, wenn das eine Kultur- oder eine Bildungspolitik ist, die eher von links kommt oder von links dominiert wäre, dann würde man ganz klar sehen, dass über die ökonomischen Mittel hier eine Einschränkung stattfände. Man hat ja die Beispiele, wie das in Ungarn gelaufen ist, wie das in Polen gelaufen ist, in Österreich, wie dann auf bestimmten Ebenen die Handlungsmöglichkeiten der anderen eingeschränkt wurden. Und Sie haben es gerade noch mal als schleichenden Prozess beschrieben. Das ist etwas, wo ich sagen würde, das lässt sich nicht so leicht einhegen. Ja, also bei dem anderen würde man sagen können, jetzt, also den Norddeutschen würden wahrscheinlich sagen, Butter bei die Fische. Ja, wie wollt ihr den Lehrermangel angehen? Aber bei den anderen Fragen wird das sehr viel gefährlicher. Ja, wo es sozusagen an Gesetzgebung geht, Besetzung von bestimmten Positionen mit bestimmten Leuten. Trump hat es gerade nochmal vorgeführt, wie das ist mit Supreme den Richtern Court, am obersten Bundesgericht und so weiter. Das halte ich für eine andere Bedrohungslage dann schon. Und da ist die Frage, wie kann man das sozusagen weitgehend mit demokratischen Mitteln kontrollieren?
Darf ich kurz Gegenfrage? Glauben Sie, dass das, was Sie gerade skizziert haben, der AfD in einer Koalitionsregierung leichter fiele als beispielsweise in 5 Jahren, wenn sie allein regieren?
Nein, natürlich nicht.
Ich finde diese, also das ist ja der Blick in die Glaskugel. Also das ist ja quasi das Szenario. Wir grenzen die AfD aus, deshalb wird sie größer. Also erstmal wage ich die Frage, grenzt sich die AfD nicht selbst aus? Durch eben Positionen, wie die, wie sie Herr Höcke vorträgt. Zweitens die Frage, ist die AfD tatsächlich an einer pragmatischen Politik interessiert? Möchte sie mit dem politischen Gegner tatsächlich kooperieren, also vertrauensvoll zusammenarbeiten? Oder geht es ihr nicht eher darum, den politischen Gegner klein zu halten, möglicherweise sogar zu eliminieren und die demokratischen Spielregeln zu ändern? Und drittens, die Sachen im Programm, die Sie genannt haben, die habe ich auch gelesen. Aber geht es der AfD wirklich in erster Linie um bessere Bildung und schöne Schulen? Einzelnen Leuten vielleicht ja, aber im Grunde geht es doch um eine ethnisch homogene Gesellschaft. Die AfD hat, und das hat sich durchgesetzt, hat ein völkisches Weltbild, die möchte eine Gesellschaft, wo möglichst, Herr Höcke sagt, 20-30% der Einwohner in Deutschland, die hier nicht dazu passen, nicht mehr da sind. wäre ja dann auch viel mehr Platz in Deutschland, hat er so in Gera gesagt, ne, auch besser für die Umwelt, was er da geschwafelt hat. Und das spiegelt sich eben auch im Programm wieder. Beispiel Sachsen. Da schlägt die Partei ein Begrüßungsgeld für Neugeborene vor. Aber nur für Neugeborene, wo beide Eltern natürlich einen deutschen Pass haben.
So macht Orbán das in Ungarn ja auch, genau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das ist nochmal die Frage nach dem Wählerwillen. Die Frage, an was löst das bei Leuten aus? Also Ihre Überlegung war ja, wie bindet man die ein? Wie kriegt man die eingehegt sozusagen, indem man sie in Regierungsverantwortung nimmt, würden Sie sagen?
Naja, also was werden, wenn es jetzt am Sonntag in Thüringen 30% werden für die AfD, plus minus ein paar zerquetschte. Was ist denn die Folge, wenn man denen nun zu erklären gibt, wenn man sozusagen die Strategie der Ausgrenzung fortsetzt? Ihr seid eine Nazi-Partei, ihr wollt den Faschismus wieder einführen und die Wähler, ihr gehört eigentlich genau dazu. Ihr seid gesocks, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Wenn die sich hinterher hinsetzen und sagen, naja, jetzt, wo wir es zum 100. Mal gehört haben, jetzt werden wir aber nächstes Mal CDU und SPD wählen.
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man eine Partei ausgrenzt oder ob man die Wähler ausgrenzt. Ich glaube, man kann eine Partei ausgrenzen oder man kann sagen, mit euch nicht, aber man kann trotzdem versuchen, die Wähler zurückzugewinnen.
Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das ist das Beispiel, wenn ich nochmal auf Österreich kommen darf, weil ich da lebe. Wir haben ja jetzt in Österreich eine schwarz-grüne Regierung. Sie nennen sich türkis-grün, weil schwarz-grün, ja. Also nicht türkis-grün, schwarz-grün. Und die FPÖ, die Rechtspopulisten, sind die stärkste Kraft in den Umfragen. Ich persönlich kann mit Schwarz-Grün sehr viel anfangen, aber ich glaube, dass da ganz viele Wählerinnen und Wähler sehen, okay, dann ist die einzige Alternative, die wahre Opposition, die wir jetzt an die Regierung haben wollen, ist die FPÖ. Mir gruselt vor dem, was am September passieren kann. Ich sehe all die Bedenken, die Sie, Herr Oschmann, erwähnt haben mit den Einschränkungen von Freiheiten, was Sie auch erwähnen, mit den autoritären Tendenzen. Das sehe ich alles, aber ich befürchte, dass Herr Serrao recht hat, dass die Leute sagen, dann erst recht und dass es dann vielleicht, ich meine, ich tue mich sehr schwer mit dem Gedanken, dass zumal, wir regieren, aber vielleicht ist es wirklich besser, ja, die regieren in der Koalition, als dass sie in 5 Jahren alleine regieren.
Zumal die Probleme ja so groß sind und so vielfältig sind, dass sie mutmaßlich nicht in 4 oder 5 Jahren gelöst sein werden.
So.
Und was passiert dann?
Und eben drum. Und ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, auch wieder Thüringen, das Programm. Ein wirklich irres Kapitel ist das zur Wirtschaft der AfD. Sie sagen, Sie seien Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, aber einer patriotischen sozialen Marktwirtschaft. Sie schreiben, also jetzt mit Globalisierung hat es wirklich mal genug gegeben. Wir müssen jetzt uns wieder sozusagen auf Thüringen konzentrieren. Jetzt ist sozusagen der gesamte deutsche Wohlstand hängt am Export und irgendwie die deutschen Unternehmen sind Global Player, vor allem der deutsche Mittelstand.
Genau.
Da würde ich sagen, dann sollen die Thüringer mal in den sauren Apfel beißen, beispielsweise der AfD das Wirtschaftsministerium sehen, und dann wird man schon sehen, was die Unternehmen vor Ort machen. Also ich meine, die natürlich sind alle Wirtschaftsverbände alarmiert und warnen vor einer AfD-Wahlbeteiligung, aber was ist denn sozusagen die Konsequenz der Ausgrenzung, ist einfach nur immer noch mehr Erfolg und irgendwann können sie alleine durchregieren. Ich würde sagen, holt man sie doch lieber in eine Koalition, zwingt sie zu Kompromissen. Und wenn man hinterher sieht, dass bestimmte größere Arbeitgeber aus Thüringen abwandern, dass die Arbeitslosigkeit steigt.
Dann wäre Herr Serrao, dann wäre in Thüringen Björn Höcke Ministerpräsident. Das wäre die Konsequenz daraus.
Das wäre natürlich rein rechnerisch sozusagen die naheliegende Lösung. Aber ich meine, wir reden die ganze Zeit sowieso nur hypothetisch, das wird ja nicht passieren. Also es haben alle mit so deutlichen Worten ausgeschlossen, mit der AfD zusammenzuarbeiten, dass es das einfach nicht geben wird.
Ja, aber dann kann es auch keine Beteiligung geben, ne?
Ja, die wird es nicht geben. So, aber es war ja auch kein Appell sozusagen,
nee, schon
für
klar,
eine bestimmte Regierung,
sondern
es war sozusagen der Versuch, aufzumalen, was die Folgen der Ausgrenzung sind.
Und mittelfristig, ganz kurz, bei Ihnen in der Schweiz,
ja,
die SVP,
also ich bin Deutscher und ich arbeite in Berlin.
Ich weiß, ich weiß, Sie arbeiten für die NZZ, aber in der Schweiz, so formuliert. Die SVP, wie läuft es da? Ist ja auch eine sehr, sehr rechte Kraft.
Die SVP würde sich selbst als rechtskonservative Kraft verstehen. Aber in der Schweiz haben sie sozusagen das Gegenteil zum deutschen Modell, zur Ausschließeritis, zu den Brandmauern. Da sind sozusagen alle relevanten politischen Parteien arbeiten zusammen. Also in der Bundesregierung, im Schweizer Bundesrat, der hat 7 Mitglieder. Da haben sie aktuell 2 SVP-Mitglieder, aber auch 2 Sozialdemokraten und dann noch die Mitte und die FDP. Und das funktioniert. Und ich glaube, niemand, hoffe ich zumindest hier in der Runde, würde irgendwie der Schweiz unterstellen, kein stabiles, demokratisches Land zu sein.
In Schweden ähnlich.
die Schwedendemokraten durch, die Regierung dort.
Ja, genau. Ja.
Ist immer noch eine Demokratie.
Das wollte ich gerade sagen. Allerdings kompletter Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik beispielsweise.
Ja, ja. Und der richtige Weg, würde ich sagen.
Aber nochmal, um auf Thüringen zurückzukommen. Also, weil 30%, also wenn die AfD tatsächlich stärkste Kraft wird, ja, und danach sieht es ja aus. 30% der Thüringer wählen die. Deshalb müssen dann 100% der Thüringer darunter leiden. Also dann sollen die, dann soll doch Thüringen mal den Bach runtergehen. Dann soll das doch mal, dann sollen die doch mal spüren, wie das ist mit dieser nationalistischen Wirtschaftspolitik. Mhm. Das ist doch total undemokratisch. Dann diktiert sozusagen eine Minderheit der Mehrheit, der demokratischen Mehrheit, ja, aber den Kurs.
Naja, das ist Demokratie, also, ne, an dem Punkt. Also,
es würde ja nur funktionieren, wenn sich jemand bereit erklären würde, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und dann hätte es ja eine parlamentarische Mehrheit.
Und genauso demokratisch wäre es dann aber auch zu sagen, wenn die anderen 70% sagen, nee, mit denen nicht. Auch das ist Demokratie.
Ja, natürlich, um Gottes Willen, natürlich. Es geht darum, eine parlamentarische Mehrheit herzustellen.
Ist schon klar.
Aber genau. Die Folge der Ausgrenzung einer größer und größer werdenden Partei, die mittlerweile Volkspartei, ist einfach, dass sie am Ende so stark sein könnte, dass alle anderen, selbst wenn sich alle zusammentun, es nicht mehr reicht.
Ich bezweifle Ihre Grundannahme. Ich bezweifle, dass es sozusagen die AfD nur dadurch stark geworden ist, dass man sie ausschließt, weil dann müsste ja die Linkspartei, die ja ebenfalls von der CDU zumindest ausgeschlossen wird, in Thüringen glänzend dastehen.
Dann sind aber sehr viele frühere Linksparteiwähler zum Bündnis Sarah Wagenknecht rübergewandert, wenn ich die...
Sie sagen, da gibt es also auch noch andere Faktoren und die sehe ich eben bei der AfD auch. Ich sehe nicht, dass sie sozusagen stark dadurch geworden ist, dass andere Parteien gesagt haben, mit denen wollen wir nicht koalieren. Aber ich glaube, das hat andere Gründe.
Das ist ein Faktor.
Ja, aber...
Und vor allem das Wichtigste ist doch, wir haben ja jetzt Donnerstag und wir haben ja noch keine 30%. Und das Wichtigste ist doch einfach zu sagen, bitte, 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 liebe Wählerinnen und Wähler, wählt demokratisch und wählt keine extremistische Partei. Ja. Noch kann man ja ein bisschen hoffen.
Ich glaube, das ist nicht die Aufgabe von Journalisten.
Ich bin Autor und Schriftsteller und bitte einfach als Bürger dieses Landes, der Thüringen alles Gute wünscht und dass das Land sich toll entwickelt, dass uns erspart bleibt eine Partei, die extremistisch ist, die Freiheiten beschränkt und die im Grunde genommen unserem Land schadet.
Darf ich noch mal ganz kurz fragen, die Situation in Sachsen? Was ist in Sachsen?
In Sachsen liegt die CDU knapp vorn, glaube ich, oder?
Ja, aber das kann sich ja auch noch umdrehen.
So. Ich glaube, für Kenia könnte es aktuell irgendwie ganz, ganz knapp noch reichen.
Genau, Kenia wäre drin. Es gäbe das Szenario, also die Fortsetzung der bisherigen Kenia-Koalition. Es gäbe das Szenario, dass die CDU, das Bündnis Sarah Wagenknecht und SPD. Die SPD zusammen eine Koalition bilden. Es gäbe das Szenario, dass es möglicherweise eine Regierung von CDU und SPD gibt, unter Tolerierung, die toleriert wird vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Sicher ist nur, es wird total knapp und total kompliziert, auch in Sachsen.
Und BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht?
Da haben wir jetzt, finde ich, erstaunlicherweise noch gar nicht drüber geredet, wie es die CDU geschafft hat, die ja eigentlich sowohl eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei als auch mit der AfD auszuschließen, die BSW plötzlich für einen geeigneten Partner zu halten. Ja. Also wir haben viel über die Programme geredet, wenn Sie sich die Programme vom Bündnis Sarah Wagenknecht und der AfD übereinander legen, dann haben Sie aber wirklich erstaunlich viele Schnittmengen. Also von der Migrationspolitik über die Schulpolitik, über die sofortige radikale Aufarbeitung der Corona-Zeit, die große Nähe zu Russland. Ja. Also das sind eigentlich perfekte Partner. Und wie sich sozusagen die CDU als die etablierte politische Kraft sozusagen jetzt diesen einen Partner schönredet und der andere soll sozusagen das Elend der Republik sein, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ja. Die CDU hat sich da halt
eingemauert in Brandmauern.
Na, sie hat zumindest gesagt, wir fassen Unvereinbarkeitsbeschluss, sowohl mit rechts als mit links. Das eine ist für uns so schlimm wie das andere. Also hat da eine falsche Äquidistanz hergestellt und befindet sich in einer taktischen Sackgasse. Und nun ist sie wahrscheinlich gezwungen, irgendwie sich entweder tolerieren oder zu kooperieren mit einer Partei, wo die Gründerin einst der SED angehörte, wo sie die von der kommunistischen Plattform kam und die also zumindest in der Außenpolitik ein Vorposten Putins in Deutschland ist. Das wird spannend.
Sie merken, die beiden Ränder des publizistischen Spektrums kommen sich näher.
Ja, zumindest ja. In dem Punkt.
Herr Oschmann, Ihr Blick noch auf das BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht?
Was das Bündnis Sahra Wagenknecht angeht, da kann man ja sehr gut sehen, wie da auch, Sie haben es gerade noch mal beschrieben, eine Bewegung von links nach rechts stattgefunden hat. Ja? Und Sahra Wagenknecht hat es ja auch in dem letzten Buch beschrieben, dass die Linken im Grunde sich in Kulturkämpfe
verirrt haben,
oder verirrt haben und dann ihre eigentlichen sozialen Anliegen vergessen haben. Das ist ein Problem, das übrigens die SPD natürlich auch hat. Und da will ich nochmal zurückkommen auf das Wählerspektrum beziehungsweise das Parteienspektrum im Osten. Die FDP hat noch nie einen Fuß auf den Boden bekommen, die Grünen noch nicht, weil die immer nur eigentlich Politik für die akademisch gebildeten Städter machen. Und eine der zentralen Aussagen in dieser Richtung ist ja Frau Baerbocks Satz gewesen. Der ging zwar Richtung Herrn Habeck, aber im Grunde ist es verräterisch hoch drei, nämlich zu sagen, ich komme ja nicht vom Land, sondern vom Völkerrecht. Und das ist ja im Grunde eine Absage an die gesamte...
Kühe, ich mache das Völkerrecht.
Genau, und das ist ja eine Absage im Grunde an die ländliche Bevölkerung. Und ich finde das fatal. Ja. Also die Grünen und die FDP kommen nicht vor. Die Linken haben sich selber zerlegt. In jede mögliche Richtung, die SPD genauso. Was also bleibt übrig? Eine relativ stabile CDU und dann die neuen Player, also AfD und jetzt BSW, die sozusagen diese Hohlräume füllen, die politisch sich da ergeben haben und die deshalb auch so stark werden können und die eben aufgrund der mangelnden Wählerbindung im Osten oder der mangelnden Parteienbindung im Osten dann Optionen zu sein scheinen, jetzt es mal mit denen zu probieren, nachdem die Politik der letzten 10 Jahre ja, seit 2015 im Grunde offenbar sich zu einer regulären Bedrohungslage ausgewachsen hat in bestimmten Hinsichten, ja, oder die man als Bedrohungslage wahrnimmt. Und dann können die das kapitalisieren, ja, mit ihren populistischen Programmen.
Also, fand spannend, mal darüber nachzudenken, was wäre eigentlich wenn. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Lesenswertes Buch. Dass Hasnan Kasim da gelungen ist. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.